Willkommen zur Sprechzeit, dem Podcast zu Themen und Entwicklungen, die unsere Gäste bewegen. Heute sprechen wir zum Thema Krise. Unser Gast, Christoph Flückiger, Professor für klinische Psychologie am Fachbereich Humanwissenschaften der Universität Kassel, der uns heute telefonisch zugeschaltet ist. Guten Tag, Herr Professor Flückiger.
Guten Tag, Herr Scharke. Guten Tag.
Ja, Herr Professor Dr. Flückiger, erst die Pandemie, dann der Ukraine-Krieg und jetzt die Energiekrise. Wir leben in unsicheren und in verunsichernden Zeiten. Welche Sorgen und Ängste identifizieren Sie aktuell?
Grundsätzlich gibt es schweben immer im Raum vergleichbare Sorgen bei den Menschen. Das sind oftmals finanzielle Sorgen. Dann gibt es ganz einen großen Bereich Sorgen über die Angehörigen, über die Gesundheit der Angehörigen. Das macht fast immer auch international den größten Bereich auf. Dann auch Sorgen über seine eigene Gesundheit. Und dann gibt es noch auch so Sorgen über das Weltgeschehen, also wie es uns und der Welt geht. Das sind eigentlich so die Bereiche, die wir immer auch international fast über verschiedenste Zeiten hinweg auch finden.
Wenn wir jetzt die aktuelle Situation uns anschauen, stellen Sie in Ihren Forschungen, in Ihrer Arbeit fest, dass sich da etwas verändert hat? Oder ist das sozusagen, nennen wir es mal, das, was Sie gerade beschrieben haben, eine anthropologische Konstante?
Ja, es ist noch interessant. Also wenn wir jetzt von pathologischem Sorgen ausgehen, dann ist das eigentlich so ein Sorgenprozess, der damit zu tun hat, dass vielleicht wir eine Anspannung spüren und dann mit dieser Anspannung plötzlich so in Sorgenketten fallen. Was könnte geschehen? Ah, das könnte geschehen, das. Und das huscht dann eigentlich, diese Sorgenketten huschen von ganz verschiedenen Themen hin und her. Und das Interessante ist eigentlich, dass die Themen natürlich aktuell sind, dass die auch Dinge aufgreifen, aber dass eigentlich der Prozess, der Sorgenprozess oder diese Ketten und auch wie viele Menschen dann eigentlich also ganz lange dieses pathologische Sorgen haben, das ist erstaunlich konstant in Gesellschaften. Wir sprechen dann in diesem Zusammenhang zwischendurch auch von generalisierter Angststörung. Das wäre also, wenn diese Sorgenketten so stark sind, dass wir darunter leiden und die Person, dass sie sich nicht mehr stoppen lassen und auch nicht mehr kontrollierbar sind. Also wir müssen hier ein bisschen unterscheiden zwischen Alltagssorgen, die ja auch oftmals sehr funktional sind, ne? Dadurch, dass wir uns Sorgen halten, tragen wir auch Sorge, insbesondere gegen unsere Angehörigen und so weiter.
Also das heißt jetzt, grundsätzlich ist die Sorge kein Ding, was besorgniserregend ist, um mal bei dem Wort zu bleiben, sondern
genau.
Es ist...
Genau, ich würde das genau so sehen, ne? Dass wir grundsätzlich Sorgen über Sorgen, das wäre fast dann das Schwierige und vor allem, dass sich das nicht mehr stoppen lässt und so sich über verschiedenste Themen hinweg huscht.
Ja, Stichwort stoppen lassen. Ja, also was kann ich als Einzelner tun, wenn ich, sage ich mal, in so eine, ich nenne es mal Sorgenschleife, Sie haben von einem Sorgenprozess gesprochen, wenn ich sozusagen in so eine Sorgenabwärtsschleife vielleicht noch ein bisschen konkreter komme, was kann ich als Einzelner tun?
Ich denke grundsätzlich, also hat es immer damit ein bisschen zu tun, dass wir eine Anspannung haben. Und diese Anspannung nehmen wir fast ein bisschen zu ernst. Dass wir denken, ah, da ist eine Anspannung, da muss was vorhanden sein. Das muss Gefahr sein. Und dann aus dieser Gefahr scannen wir dann sozusagen die Zukunft und alle Bereiche, was eigentlich schief gehen könnte. Und was eine Möglichkeit ist, ist auf der einen Seite, also es sind teilweise ganz einfache Dinge. Oder das Wichtigste ist, dass wir erkennen, okay, jetzt bin ich vielleicht in einer Sorgenkette, jetzt habe ich eine Anspannung. Und vielleicht merke ich auch, jetzt habe ich diese Schleife, jetzt beginne ich zu rattern. Und da kann vielleicht sogar solche Dinge sein wie 21, 22 mal versuchen, in dem sozusagen, ja, sich ein bisschen zu entspannen. Einfach zu merken, aha, okay, wo bin ich eigentlich? Aha, da, so. Dann mal versuchen, überhaupt nichts zu denken, sondern einfach hier auf 21, 22 zu sein. Das wäre jetzt ein sehr einfacher Trick, einfach mal dieses, ja, ins Hier und Jetzt kommen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass auch einfach diese Sorgen ein bisschen stärker anzuschauen. Also nicht so im Sinne, ich muss das lösen, ich muss das, oder dann, es geht nicht, ich kann es nicht, und dann wird plötzlich diese innere Stimme, also auch ein bisschen die zu hören und zu beobachten, oftmals wird die dann sehr schnell und so ein bisschen vielleicht auch klagen, oder es klingt jetzt auch Schweizer, würde ich sagen, so ein bisschen manchmal wie ein italienischer Cinquecento, diese Fiat-Autos, also so hochtourig, so, und man bekommt fast keine Luft mehr, also im inneren Dialog, und dann versuchen vielleicht auch diesen inneren Dialog ein bisschen zu verlangsamen oder einfach zu beobachten und zu merken, aha, okay, ich bin jetzt gerade in dieser Sorgenkette, und da auch, was ist eigentlich, was steht hinter dran? Und oftmals sind es ja ganz wichtige Dinge, also zum Beispiel sich auch, ja, bewusst zu werden, aha, unsere Angehörigen sind mir extrem wichtig, auch zu merken, aha, eigentlich sind Werte wie in einer, ja, in einem Staat zu leben, wo wir eben gewisse soziale Sicherheit haben, wo wir eben keinen Krieg haben, zu merken, dass wir irgendwie auch, ja, eigentlich ziemlich viel Wohlstand haben, im Sinne, dass wir fast annehmen können, dass wir immer heizen können und solche Sachen. Und das sind ja eigentlich Werte. Und dann gibt es vielleicht so im inneren Dialog vielleicht auch einen Wertedialog. Aber der wäre ja dann ein bisschen ruhiger, also so ein bisschen die Frage, was steht eigentlich hinten dran, und ein bisschen wegkommt von, das ist schlimm, ich muss da und da und das muss ich jetzt machen, und dass das so hochdurig wird, ein bisschen das überhaupt zu merken.
Ja, jetzt
macht das für Sie Sinn, persönlich? Mhm. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, ich kann das nachvollziehen. Es gibt ja sozusagen diese individuelle Komponente, mhm, also so, wo ich für mich sozusagen gucken kann, im Sinne der Selbstfürsorge, sage ich mal, wenn ich das jetzt so für mich in meinen Kontext übersetze. Mhm. Ne? Und Sie haben ja gerade selbst darüber selbst gesagt, dass es gut ist, sich zu vergegenwärtigen, dass wir, wo leben wir eigentlich, wie leben wir eigentlich, ne? Und das auch wertzuschätzen, was wir sozusagen auf dem Habenkonto haben, wenn man es jetzt mal auf der so im Sinne des Bankkontos sehen würde. Und gleichzeitig...
Oder vielleicht einfach auch Dankbarkeit zu haben, dass so diese zu merken, ja, was das eigentlich alles auch ziemlich gut ist, ne? Weil, und das merken wir manchmal, wenn Dinge wegbrechen, ne? Dass es ja auch ziemlich viele gute Dinge hat.
Und wenn wir jetzt nochmal auf das Gemeinwesen zurückkommen, und sozusagen auf den Staat oder auf das, was wir alle tragen, mal weg von der individuellen Ebene, man spricht ja auch so von kollektiven Ängsten, von kollektiven Sorgen, also was kann, muss, was soll ein Gemeinwesen in diesen Zeiten leisten, damit wir auch als Individuen gut da durchkommen?
Also auf der einen Seite denke ich, dass ein Gemeinwesen also einfach auch Ängste Platz haben dürfen. Wir alle Menschen sollen grundsätzlich, ich bin froh, wenn Menschen sagen, dass sie Angst haben dürfen, grundsätzlich. Ich bin froh, wenn Soldaten im Krieg sagen, ich habe Angst. Angst hat eine sehr wichtige Emotionsregulation oder eine soziale Funktion. Nämlich nur, wenn wir Angst haben, sind wir grundsätzlich auch sozial. Das ist noch interessant. Also um es ein bisschen salopp zu sagen, ich hätte fast, eigentlich würde ich mir wünschen, dass Putin ein bisschen mehr Angst hätte. Also dass Ängste im sozialen Diskurs auch Platz haben dürfen und die auch wahrgenommen werden und auch, also nicht einfach negiert werden, nee, das ist falsch oder sowas. Die haben ja oftmals, vielleicht sind sie manchmal auch übertrieben, aber sie dürfen Platz haben, weil sie einen gewissen, ja, auch Punkt von aufnehmen. Das wird, denke ich, ist das Wichtige. Und das Zweite ist, was sicher auch dann wichtig ist, dass der Staat, also dass die, das Gemeinwesen, sagen wir auch, wenn sie wirklich diese Sorgen übermäßig werden, dass einfach ja professionelle Hilfe auch möglich ist, also jetzt hier in Kassel beispielsweise eben auch Psychotherapie möglich ist, wenn sie merken, sie haben einen sehr, sehr großen Leidensdruck und es lässt sich irgendwie auch ja innerhalb der Familie oder im sozialen Umfeld werden die Ängste und Sorgen so groß, dass sie irgendwie nicht mehr managebar sind. Das wäre so ein bisschen auf dieser psychologischen Ebene. Und ich denke, auf der gesellschaftlichen Ebene wäre sicher auch, also ist natürlich, denke ich, ein wichtiger Aspekt, dass diese Sorgen ja auch berechtigt sind im Sinne, ja, Energie zu haben, wenn wir die Klima, und das irgendwie, dass unsere Welt auch noch nach 100 Jahren nachhaltig ist und so weiter. Also diese Argumente sind ja alle auch sehr berechtigt und dass sich Gesellschaften mit diesen Themen oder diesen, was hinten den Sorgen und Ängsten auch berechtigt ist, sich proaktiv auseinandersetzt und natürlich irgendwie auch eine Vorhersagbarkeit ermöglicht. Das ist, denke ich, eigentlich etwas sehr Wichtiges insgesamt in Gesellschaften, dass eine gewisse soziale auch Vorhersagbarkeit entsteht und auch eine gewisse, dadurch auch eine gewisse Sicherheit in der Vorhersage. Und das ist, mögen Menschen nicht so gern, wenn es allzu wenig prädiktiv, also vorhersagbar ist.
Jetzt ist es ja so, es gibt dieses geflügelte Wort, dass Angst kein guter Ratgeber ist. Ne? Sie haben jetzt ich sage es jetzt mal ein bisschen plakativ, Sie haben gerade ein Plädoyer für die Angst gehalten. Und wie gehen Sie mit so einer Frage um? Also wenn Sie das hören, Angst ist kein guter Ratgeber für unsere Perspektive, möglicherweise natürlich auch für die Politik.
Genau, also das ist ja hat ja auch was, ne? Und das, ich würde sagen, die Angst wirklich wahrnehmen. Also ich denke, der Angst weglaufen, das ist ein schlechter Ratgeber. Aber hinterfragen und die Angst so ein bisschen zu sich nehmen, was steckt einen hinter dran? Ne? Also als Beispiel, nicht das vielleicht Ausländerhass oder sowas. Was ist eigentlich, was steht hinten dran? Und das gibt vielleicht sehr berechtigte auch Aspekte noch der sozialen Sicherheit, die aber jetzt eigentlich vielleicht mit Ausländerhass überhaupt nichts oder sehr wenig zu tun haben. Also mit anderen Worten, ich denke, eigentlich ist es eher das Davonhuschen von Angst, das fast gefährlicher ist als die Angst zu sich nehmen und sich auch ganz ehrlich zu hinterfragen, was steckt eigentlich dahinter auch für mich und was steckt da bei mir dahinter, ne, damit wir nicht Sündenböcke haben. Ne? Das wäre dann sozusagen sehr schnell, weil ich Angst habe, dann sehr schnell auf etwas anderes außerhalb irgendwie, wir sagen, dem attribuieren, also sehr schnell eben einen Sündenbock oder so finden. Aber das ist eigentlich keine Auseinandersetzung mit Angst, sondern es ist sehr schnell einfach davongehen. Deshalb würde ich eher fast plädieren, sehr sorgsam und mit Angst umzugehen.
Jetzt Vielleicht nochmal so eine Frage, weil wir erleben es ja gerade, wir hören das auch, sage ich mal, befeuert durch die Medienberichterstattung, dass die Sorge und die Krise jetzt auch in den Mittelschichten angekommen ist, ne? Die also in Milieus, sagen wir mal so grundsätzlich, für die es vielleicht, wenn man jetzt so sich so ein Land wie die Bundesrepublik anguckt oder viele westeuropäische Länder, wo es im Grunde genommen seit Jahrzehnten nur bergauf ging. Ne? Wo die Bildungsfrage war da, jede Generation hat ein bisschen noch irgendwie on top gehabt und so weiter. Jetzt kommt diese Angst auch, hört man eben immer wieder in den Mittelschichten an. Und meine Frage, wäre es möglich, also gibt es da schichtenspezifische Wahrnehmungen halt auch und kommen möglicherweise diejenigen, die schon immer im Krisenmodus gelebt haben, beziehungsweise in einer Gesellschaft in einem solchen Modus leben mussten, weil sie an den Rand gedrängt wurden, möglicherweise sogar besser durch solche Krisen?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage und also ich bin ja selber Schweizer und habe sehr lange beispielsweise am Zürichbeer, eine der reichsten Gegenden europaweit, und da hatten ganz viele Leute also sehr, sehr große Ängste. Also es ist nicht so, dass wenn es einem sehr gut geht, dann man geschützt wäre von Ängsten, sondern fast im Gegenteil, dass manchmal auch Ängste, wenn uns sehr, sehr gut geht, dass wir dann vielleicht noch fast mehr Ängste haben. Sie kennen das vielleicht aus der Schule, wenn jemand extrem immer gute Noten hatte, ne, und eine Schüler, dann plötzlich gibt es eine 2, dann könnte es schon sein, dass dieser Schüler dann Angst, was ist jetzt da, weil er oder sie nicht gelernt hat, eigentlich mit dieser Situation, die auch irgendwie adäquat einzuschätzen oder irgendwie überhaupt lernen, umzugehen damit. Aus dieser Perspektive, denke ich, wäre sicher, ist es so, dass Menschen, die irgendwie das auch gelernt haben, aus familiären Situationen mit Ängsten, die irgendwie auch positiv zu nutzen und auch eine Kraft zu entwickeln, hinten dran. Angst hat ja auch immer mit Mut zu tun, also irgendwie sich zu irgendwie etwas dann auch vielleicht kreativ zu nützen. Aus dieser Perspektive denke ich sicher, dass Leute, die irgendwie das auch schon gelernt haben, sich mit dem auch irgendwie etwas Positives rausnehmen können. Also ich denke, es hat auch was mit Gefordertsein zu tun und irgendwie auch Verantwortung zu übernehmen und nicht allzu schnell, sondern vielleicht auch zu sagen, ja, nützt ja sowieso nichts. Aus dieser Perspektive denke ich, hat das sicher etwas Individuelles. Inwieweit das jetzt schichtenabhängig ist, kann ich, wenn ich ehrlich bin, nicht, kennt ich keine Studie, kann ich sehr wenig dazu sagen, und ich kann eher sagen, dass Ängste eigentlich über die gesamte Bevölkerung verteilt sind, was interessant ist.
Und ich sag mal, wir nähern uns der Zielgerade unseres Gespräches jetzt zu diesem Thema Krise, worüber Krise, Sorgen, Ängste. Gibt es noch, sage ich mal, aus Ihrer Perspektive, Sie lehren ja jetzt auch eben an der Uni Kassel, Sie haben Kontakt mit vielen jungen Menschen, die ja auch möglicherweise im Besonderen, weil das ganze Leben noch vor ihnen liegt, andere Sorgen aktuell haben, lesen wir auch immer wieder. Ne? Also was das angeht, gibt es vielleicht noch, also insgesamt zum Schluss, so eine Botschaft von Ihnen, wo Sie sagen, das möchte ich meinen Hörerinnen und Hörern jetzt mit auf den Weg geben?
Ja, ich denke, was die Corona-Zeit schon auch ist natürlich jetzt ein bisschen eine Kombination, aber Kinder und Jugendliche haben schon recht stark in Corona-Zeiten gelitten, ne, weil die vielleicht auch nach draußen gehen möchten, eigentlich in der Pubertät und so weiter, eigentlich selbstständig werden möchten, und das in der Corona-Zeit ein bisschen natürlich auch gelitten hat. Und das zeigt die Forschung schon auch, dass Kinder und Jugendliche, insbesondere auch Jugendliche, besonders belastet sind und dass die Gesellschaft hier auch natürlich besonders auch Sorge tragen soll zu dieser Gruppe.
Okay, dann bis hierher erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an Christoph Flückiger, Professor für klinische Psychologie am Fachbereich Humanwissenschaften der Universität Kassel. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank Ihnen.